Strahlend blauer Himmel, ungefähr 35 Grad, das Gelände einer alten Ziegelei, 80 Kilometer nördlich von Berlin. Hier stehen lauter Bagger, Industrietürme, Backsteinbauten, Eisenbahnen und vor allem ein Meer von vielen, vielen, wirklich tausenden Zelten. Hallo bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Wir berichten heute eine Stunde lang vom Chaos Communication Camp, einem Hacker-Zeltlager des Chaos Computer Clubs.
Wir sind Christian Grasser und Moritz Metz. Schön, dass ihr auch dabei seid.
Hallo.
Wir haben wirklich viel, viel vor in der nächsten Stunde. Wir haben so viele Eindrücke, die wir schon gesammelt haben, die wir mit Ihnen teilen wollen. Und wir wollen auch quasi live, auch wenn es eine Aufzeichnung ist, mit Ihnen zusammen hier dieses Zeltlager entdecken und die Menschen, die hier so wunderbar nerdige Sachen machen. Wir haben es schon kurz erwähnt. Wir sind circa 80 Kilometer nördlich des Berliner Stadtzentrums in Mildenberg, eine ehemalige Ziegelei. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden hier Steine gefertigt, um Berlin zu erweitern, um Berlin zusammenwachsen zu lassen. Und man könnte eigentlich sagen, dass jetzt auch wieder Steine gelegt oder gebaut werden, digitale Bausteine.
Alle 4 Jahre, so oft, findet das Zeltlager des Chaos Computer Clubs statt. Und das ist schon immer eine sehr innovative und sehr, sehr bunte Angelegenheit. Hier werden die Themen diskutiert und vor allem auch ausprobiert und gelebt, die uns in der nächsten Zeit auf jeden Fall in Breitband und wahrscheinlich ansonsten auch in der digitalen Welt beschäftigen werden. Hier gibt es Hacker aus aller Welt, die hierher kommen und sich 4 Tage lang oder 5 Tage lang zum Zelten verabreden. Wir stehen gerade vor einem riesigen Plan, der ist mehrere Quadratmeter groß an der Wand, auf dem jeder einzeichnen kann, was er da gerade wo macht. Es gibt zum Beispiel das Belgian Village, da sind lauter Belgier. Es gibt, glaube ich, ein Dutzend so internationaler Dörfer, die hier gegründet wurden, Zeltstädtchen, Cybersex, CCC, ZH, keine Ahnung, das ist auch irgendwie eine Unter, wahrscheinlich der Chaos Computer Club Zürich, NSEC, MUC, CCC, die Münchner Chaos Computer Club Leute, Entropia, das Munich Maker Lab, dann gibt es 2 riesige Zelte mit Vorträgen, wo auch so netzpolitische Themen diskutiert werden. Das Gelände ist wirklich so groß, dass man da eine Viertelstunde braucht, um vom einen zum anderen Ende zu kommen, und man gerät ziemlich ins Schwitzen und vor allem ins Staunen. Immer wieder begegnen einem vor allem nachts total bunte und eigenartige Erscheinungen.
Ja, und neben diesen physischen Wahrnehmungen, die man hier hat, die Zelte, die man sehen kann, gibt es ja auch immaterielle Güter, die durch die Luft fliegen, muss man tatsächlich sagen.
Funkwellen,
die stehen ja absolut auch im Mittelpunkt. Es gibt natürlich WLAN, überhaupt das Internet ist rasend schnell hier. Direkt neben unserem Zeltlager haben wir, glaube ich, 10 Gigabit.
Sehr, sehr, sehr schnelles Internet. WLAN gibt es natürlich auch, aber das ist natürlich nicht das Einzige. Es gibt auch
klassischen Funk,
zum Beispiel Radio, so ähnlich wie wir das machen. Es gibt ja eine Radiostation auf dem Camp, die mit analogen UKW ausgestrahlt wird und mit DAB. Es gibt ein Telefonnetz für Handys, ein eigenes Handy-Telefonnetzwerk mit GSM, aber es gibt auch noch ein anderes Telefonnetzwerk mit diesen Schnurlos-Telefonen, mit dem DECT-Funkstandard. Es gibt sogar einen kleinen Fernsehsender, wo die Vorträge in den Zelten, wenn die 1000 Leute, die da ins Zelt reinpassen, schon voll sind, kann man sich es immer noch im Fernsehen angucken. Alles ist hier voller Funkwellen und die sind aber ziemlich unsichtbar, zumindest noch. Denn es gibt hier auch noch auf dem Chaos Computer Club Zeltlager ein Namensschild, das jeder bekommt. Das hat ein paar besondere Fähigkeiten.
Genau, also das sogenannte Radio Badge, das muss man ein bisschen erklären. Es ist nämlich in erster Linie auch geschrieben wie in Nerdsprache, also RAD1O geschrieben. Das kommuniziert natürlich schon das technische Nerd-Niveau dahinter. Es geht darum, diese Eintrittskarte ist letztendlich eine Platine, die kann man sich umhängen und die ist halt sehr, sehr vielseitig. Sie kann diverse Funkspektren nicht nur empfangen, sondern auch senden. Und Moritz war einer der Ersten, der sich diese Platine geholt hat. Und darum wird es jetzt zumindest in der ersten Reportage gehen. Und ich bin schon gespannt, nicht nur, wie es war, die auszuprobieren, Moritz, sondern vor allen Dingen, was die Hacker damit auch alles anstellen können.
Ja, das ist das große, spannende Thema. Wir sind ja jetzt in der Mitte des Camps ungefähr und es wird noch sehr viel damit passieren. Aber meine Reportage beginnt damit, wie dieses Badge, das ungefähr Reisepass-große Chip-Platine, ein Ding, das man sich umhängen kann, wo dann auch der eigene Name draufsteht, aber das eben vor allem diese Funkwellen senden und empfangen kann, wie das ausgeteilt wurde, weil da war eine Schlange, die war mindestens so lang, wie wenn beim Apple Store ein neues iPhone herausgegeben wird, nur war das Ganze ein bisschen cooler. Es hat sich auch angefühlt wie so eine Mischung aus Flughafen und Weihnachten und eben dieser Apple iPhone Gadget-Ausgabe.
Hello, you're reaching the end of the line. Please have your... This was such a nice experience.
Mittwochabend, der Chaos Communication Camp hat noch gar nicht offiziell angefangen, aber es gibt schon hier eine bestimmt 200-300 Meter lange Schlange bis zum Horizont. Ich kann es gar nicht sehen, es ist ja schon dunkel, vor dem Zelt vom Münchner Computerclub. Und da ist ein Schild, da steht Ozapft ist drauf. Jetzt ist es natürlich eine ziemlich komplizierte Referenz. Jedenfalls geht es dabei um die Ausgabe der Badges, die hier jeder Teilnehmer bekommt. Da werden die Tickets gescannt, die Eintrittskarten der Besucher, und dann werden ihnen in einer Plastiktüte verschweißte Geräte gegeben. Was hast du jetzt hier in der Hand? Zeig mal.
Ein Software-Defined Radio.
Bist du froh?
Ja, total.
Hast du dich darauf gefreut?
Ja, natürlich.
Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Software-Defined Radio. Was machst du jetzt als erstes damit?
Ja, mich erst einmal überhaupt mit dem Thema Software-Defined Radio beschäftigen. Ja? Das ist jetzt für mich die Ausrede.
Und was hast du jetzt hier bekommen?
Ich habe hier ein großartiges Gerät bekommen. Das kann ganz viele Sachen und das muss jetzt mal in Betrieb nehmen.
Da wirst du wahrscheinlich noch die ganze Nacht damit verbringen und die nächsten Tage, oder?
Ja, davon gehe ich aus. Das ist ja der Witz daran.
Hier ist irgendwie ein total geiles Board drin, was erstmal einen gruseligen Schalter hat, der so ziemlich alle Funkprotokolle anzeigt, die ich mir denken kann. DECT, GSM, Iridium, wie geil. GPS, ADS-B, Tetra und Dark. Und irgendwie hat das Ding wieder eine Milliarde Anschlüsse, zweimal USB. Display ist auch dabei.
Also ich hörte, das hier sei ein Badge, wo man eine Konferenz mit dazu bekommt.
Yeah, I am amazed. It is awesome. This badge is really, really cool.
Das ist ein bisschen wie Weihnachten hier. Die Nerds, die ihr Gerät abgeholt haben, die freuen sich jetzt darüber und werden einige Tage damit verbringen und Funktionen ausprobieren und die dann wiederum im Netz mit den anderen teilen. Und so werde ich das auch machen, aber erstmal muss ich mich natürlich ganz hinten anstellen. So, der Abend der Bescherung ist vorbei und es ist jetzt langsam Zeit, sich ein bisschen damit eingehender zu beschäftigen, was wir hier alle als Besucher des Chaos Communication Camps für ein Gerät mitbekommen haben. Hier, wie gesagt, so eine kleine Plastiktüte und in der drin ist ein vielleicht Reisepass großes, also DIN A6 oder ein bisschen kleiner, Platinchen. Das ist so blau mit weißem Aufdruck und hat in der Mitte einen kleinen Mini-Joystick, der klingt so. Und ein Display, was ich schon rangeklebt habe, musste man noch rankleben. Und hinten einen Akku, der ist so ein bisschen größer als ein Handy-Akku. Und das Ganze sieht aus ein bisschen wie ein Radio. Eine, die hier auch in der Schlange gestanden ist und die sich sehr viel besser mit Software-Defined Radio auskennt, ist Elektra Wagenrad. Hallo Elektra.
Hallo, ne?
Erklär mir mal ein bisschen genauer, was ist überhaupt Software-Defined Radio? Also es gibt das Funkspektrum, Frequenzen, Schwingungen in der Luft, die damit empfangen werden können. Und zwar nicht nur eine, sondern ganz viele verschiedene.
Ja, also es gibt das elektromagnetische Spektrum, das sind elektromagnetische Wechselfelder mit einer Frequenz zwischen 0, da wäre es dann eben kein elektromagnetisches Wechselfeld, dann wechselt es nicht mehr, und beliebig vielen Hertz. Unsere Funkkommunikation spielt sich im Bereich zwischen einigen Kilohertz, also einigen tausend Schwingungen pro Sekunde und mehreren Milliarden Schwingungen pro Sekunde ab in unserer heutigen Welt.
Das heißt zum Beispiel Radio, wenn man dann sagt, Deutschlandradio Kultur gibt es auf 89.6 in Berlin, dann ist es 8.900.
89.600.000 Schwingungen pro Sekunde wäre jetzt in Berlin die Empfangsfrequenz.
Okay, das ist dieses FM-Band, das geht ja immer von 87.9 bis 108 so ungefähr. Drunter liegen dann andere Frequenzbereiche und drüber, was gibt's denn da noch so klassisch?
Oh, ich meine, das gesamte Spektrum von elektromagnetischer Funkkommunikation, den Bereich von 3 Millionen Schwingungen bis 30 Millionen Schwingungen nennt man Kurzwelle. Den darunter Mittelwelle, noch länger darunter die Langwelle und noch weiter darunter ist die Längstwelle.
Und mit diesem Software-Defined Radio, diesem Badge, diesem Umhängedings vom Chaos Communication Camp kann man, soweit ich weiß, empfangen im Bereich von 50 Megahertz. Also das ist dann niedriger als das, was jetzt beim UKW-Rundfunk passiert, bis 4 Gigahertz. Das ist dann schon wieder über dem üblichen Bereich von WLAN. Du bist ja Aktivistin auch in der WLAN-Freifunkszene. Ihr baut freie Bürgernetze über die Städte und da könnte man jetzt auch hier mit diesem Gerät mit rumfunken. Oder was sind so die ersten Ideen? Was kommen dir für Ideen mit so einem Gerät?
Na, die Regulierungsbehörden würden das nicht so gerne sehen. Also das ist eher schon so ein Experimentiergerät. Empfangen darf man damit alles Mögliche, senden darf man damit nur lokal quasi im Labor. Von daher, als so ein Gerät wäre es jetzt erstmal nicht zugelassen für den Zweck.
Nicht umsonst steht hinten auch die Hackerethik auf dem Gerät drauf. Da zum Beispiel der Zugang zu Computern sollte grenzenlos und total sein. Alle Informationen sollten frei sein. Das sind Sachen, die natürlich auch schon zusammenspielen mit dem, was man mit diesem Gerät alles machen kann. Deckt, das ist die Telefonie mit so Festnetz-Schnurlos-Telefonen, GSM, Handynetze. Man könnte damit wahrscheinlich auch SMS lesen, hat mir jemand gesagt, die rum durch die Luft fliegen.
Du könntest damit theoretisch auch im GSM-Netz teilnehmen.
Mit diesem Gerät theoretisch. GPS, das ist Satellitennavigation, kann man Satelliten empfangen und sich damit verorten. ADS-B, was ist das?
GPS-Signale damit erzeugen.
Wahnsinn. ADS-B, was ist das?
ADS-B ist ein System von Flugzeugen, die senden damit ihre Positionsdaten, ihre Flughöhe, ihre Flugrichtung und die Geschwindigkeit.
Das verwenden diese ganzen Flight-Tracker-Portale, wo man dann sieht, wo ist der Flug gerade. Dann Tetra, das ist der digitale Polizeifunk. Der soll hier bei den Hackern auch analysiert werden, ob der abhörbar ist oder nicht, habe ich gehört.
Ja, der ist digitalisiert und verschlüsselt. Mit diesem Gerät kann man auf jeden Fall die Digitaldaten empfangen und wenn man den passenden Code kennt, kann man das auch entschlüsseln.
Dann gehen wir jetzt mal nicht vielleicht beim Polizeifunk, aber insgesamt von der Theorie, was man damit alles machen könnte, in die Praxis. Wir haben jetzt mal eine Android-App angeschmissen, ein kleines Programm, was sich dann mit einem USB-Kabel mit diesem Software-Defined Radio verbindet und Elektra scrollt gerade durchs Frequenzband. Man kann das richtig grafisch sehen.
Ja, mit dem Finger übers Display wischen und dadurch die Frequenz einstellen. Das ist richtig schick.
Du bist gerade im Bereich von Radiofrequenzen, also 93,8 und so weiter. Wir haben jetzt keine richtig gute Antenne angeschlossen.
Wir haben gar keine Antenne angeschlossen. Trotzdem hatte ich jetzt die Hoffnung, dass wir doch irgendeinen starken Lokalsender erwischen. Aber wir sind jetzt hier in einer ländlichen Gegend, da muss das nicht unbedingt klappen.
Und jetzt haben wir die Frequenz eingestellt auf 446 MHz. Das ist viel höher. Und das ist der Bereich, wo Walkie-Talkies unterwegs sind. So eins haben wir gerade in der Hand. Und jetzt sollte dieses Handy, was an das Software-Defined Radio angeschlossen ist, empfangen, was wir in dieses Walkie-Talkie sagen. Sag doch mal was.
Ja, ihr hört mich jetzt. Wir haben jetzt das Software-Defined Radio auf Breitband-FM empfangen.
Das ist Breitband im Deutschlandradio Kultur und gleichzeitig Elektrawagenrad über Walkie-Talkie, über ein Software-Defined Radio, das Gerät, das hier beim Chaos Communication Camp alle Gäste bekommen haben. Eine wahnsinnig nerdige Sache, aber es ist irgendwie auch wunderbar, dass man plötzlich verstehen kann, wie dieses Funkspektrum funktioniert. Und jetzt schalten wir mal wieder zurück. Inwiefern ist jetzt diese Aktion, dass hier so viele Menschen so ein Gerät bekommen und vielleicht einige damit auch was machen werden, eine Revolution?
Revolution, naja, so groß würde ich jetzt nicht gehen, aber das ist schon, es setzt ganz schön viel Potenzial frei. Viele Leute so aus der Funkerszene haben jetzt so ein Gerät und werden damit rumbasteln und Leute fragen schon, ja, wie bastel ich denn jetzt eine richtige Antenne und so. Also gibt es auch Antennenbau-Workshops. Also da können wir einiges erwarten.
Und damit zurück zu Christian und mir. Das Radio-Badge. Man darf gespannt sein, was damit noch alles gemacht wird. Hier auf dem Chaos Communication Camp in der Nähe von Berlin. Das ist wie gesagt ein Gerät, mit dem man Frequenzen senden und empfangen kann. Und ein paar Einsatzgebiete haben wir schon gesehen. Heute so ein Smiley-Gesicht, was übers Frequenzspektrum geschickt wurde, Christian.
Also man kann da noch sehr, sehr viel mehr rausholen, glaube ich. Es wird sich sicherlich auch erst in den nächsten Tagen so herauskristallisieren, was man für großartige Sachen damit alles machen kann. Und vielleicht haben Sie jetzt den Eindruck, boah, das ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren, was damit so geht. Aber ich muss sagen, der Nerd-Faktor, der lässt sich noch erhöhen, oder Moritz?
Ja, hier ist Breitband im Deutschlandradio Kultur. Wir berichten heute vom Chaos Communication Camp und Christian Grasse und ich, Moritz Metz, sind jetzt weitergelaufen zu dem Idiopolis Village. Das sind, glaube ich, vor allem Leute aus den Niederlanden und die haben eine Tesla-Spule aufgebaut. Kannst du sie mal anschalten?
Das ist Daniel. Er managt die Tesla-Spule.
Das ist ein verrücktes Gerät. Daniel hat hier dieses Gerät aufgebaut, sieht aus wie ein kleiner Atompilz aus Metall, eine Art Spule, eine Säule obendrauf, so ein Teller. Das Ganze steht auf einem Bierkasten. Drunter ist ein Netz aus Stahldraht gespannt und ungefähr 50 cm entfernt davon steht nochmal eine Metallsäule, auf der eine Energiesparlampe montiert ist. Und die Lampe leuchtet normalerweise nachts. Oder wie sieht das nachts aus?
Das leuchtet auf so lilafarbene Blitze, schießen da raus in Richtung Glühbirne und bringen dann auch die Glühbirne zum Leuchten. Und jetzt dazu läuft dann auch Musik. Wir haben gerade gehört, ich glaube, das war Satisfaction.
Mhm, das stimmt, ja.
Rolling Stones. Wie funktioniert das, dass man mit Strom aus einer Tesla-Spule Musik machen kann?
Das, der wird auf eine sehr hohe Frequenz, bis ungefähr diese Spule läuft auf 180 Kilohertz.
Und wie viel Volt?
Ich habe das nicht nachgemessen, aber ich denke ein paar hundert Kilovolt, das hier generiert wird.
Also richtig hohe Spannungen und eine sehr hohe Frequenz. Und in dieser Frequenz, wie funktioniert das dann, dass aus diesen Blitzen, die da ja die ganze Zeit hin und her schlagen, dass dann da Musik entsteht?
Ja, das ist, die Puls ist sehr kurz und der wird unterbrecht mit die Audiofrequenz, sodass man das hören kann.
Und dann gerät die Luft ins Schwingen und dann gibt es eine Melodie. Können wir nochmal hören?
Ja, stimmt.
Ich finde es echt eine verrückte Sache, dass man sollte den Ganzen auch nicht so nahe treten, weil es nämlich dann einem ganz schön auf die Finger hauen, bratzeln könnte, dieser Strom. Es klingt auch ein bisschen aggressiv, oder?
Ja, sehr. Also ich weiß nicht, ob es auch so rüberkommt, aber bei uns kratzt es ganz schön im Ohr.
Ja, Wahnsinnsangelegenheit, vor allem bei Dunkelheit ein Foto davon. Das machen wir auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de und dann, wie gesagt, diese Blitze angucken von der Tesla-Spule. Danke, Daniel. Wir sind schon wieder neu verabredet und müssen weiterlaufen auf hier dem Zeltlager.
Genau, aber ich glaube, wir hören erst noch mal ein bisschen der Tesla-Spule zu. Ich finde das ganz großartig.
Musik aus Strom, und zwar elektrische, nicht elektronische Musik, heute auf dem Chaos Communication Camp, dem Zeltlager des Chaos Computer Club im Norden von Berlin. Und Christian, wir sind jetzt schon wieder weiter verabredet.
Genau, und zwar treffen wir jetzt einen Mondrover, beziehungsweise ich habe einen Mondrover getroffen, mit dem bin ich gefahren. Und das ist ja auch so ein bisschen retrofuturistisch, so ein bisschen wie die Tesla-Spule, die wir gerade gesehen und gehört haben. Denn auf dem Mond, dass wir auf dem Mond waren als Menschheit, ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Und ich habe getroffen die Leute von den Part-Time Scientists. Das ist eine Gruppe von Wissenschaftlern, Hackern und Unternehmern. Und die wollen tatsächlich auf den Mond fliegen. Die haben einen Mondrover gebaut, der schon fast fertig ist, in der dritten Generation mittlerweile. Die vierte Generation, die wird auf den Mond fliegen mit einer Rakete in den Orbit. Davon soll der Mondrover abgekoppelt werden, zum Mond fliegen, landen, dort rumfahren, Fotos machen und ein Videosignal streamen. Und wenn das funktioniert, so erhoffen sich die Macher, kriegen sie Geld. Und zwar von Google. Die sponsern das nämlich, wenn es klappt, der Google Luna X Prize. Wie das genau funktioniert, warum die das machen und wie sich das anfühlt, so einen Mondrover zu fahren, das hören Sie jetzt.
Das ist Asimov. Wir zählen den so ein bisschen durch. Also es gab die erste Version, das ist die R1 und dann gab es dann später die R2 und aktuell ist derzeit der R3 und der R4 ist dann der zum Mond fliegt. Der R0 ist vom Prinzip her aus der Notwendigkeit entstanden, dass wir halt weltweit verteilt arbeiten und wir halt nicht jedem Softwareentwickler so ein 30.000-Euro Prototyp zur Verfügung stellen konnten. Also der damalige R2 hat nur 30.000 gekostet, der jetzige R3 kostet 250.000. Und dafür haben wir dann halt so eine kleine Blechkiste gebaut. Und das ist das, was man sehen kann. Die besteht vom Prinzip her aus vier gehackten Servos, mit denen man die vorwärts fahren können oder rückwärts. Und vier Servos, mit denen man die Räder lenken kann. Dadurch können wir die Räder halt zum Beispiel alle in die gleiche Richtung stellen und damit dann seitwärts fahren. Oder wir können halt auch damit ganz enge Kurven fahren.
Muss der autark mit Bilderkennung und so weiter, muss der selber klarkommen oder könnt ihr auch intervenieren und den direkt, ich stelle mir das jetzt vor, wie so ein Computerspiel mit einem Joystick von der Erde aus steuern?
Also der primäre Modus, in dem man sich befindet, ist der eines ferngesteuerten Autos. Also eines sehr geilen ferngesteuerten Autos. Also man hat hier oben die zwei Kameras und die senden dann halt ein HD-Videos zur Erde zurück und mit denen kann man dann über die Mondfläche rüberfahren. Dabei muss man allerdings bedenken, dass man dann halt insgesamt 3 Sekunden Signallaufzeit hat. Also es dauert 1,5 Sekunden, bis das Signal von der Erde auf den Mond ankommt. Und dann dauert es nochmal 1,5 Sekunden, bis man sieht, was man gemacht hat. Und das können wir gleich mal an dem R0 ausprobieren, was das für Implikationen auf das Fahrverhalten hat.
Okay, ihr habt also diese Zeitverzögerung jetzt schon mit eingebaut hier beim Testen.
Richtig, genau. Das ist so eine der Dinge, die man halt dann mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Blechbüchse mal sehr gut testen kann. Ja, das ist sehr spannend.
Super, das würde ich gerne ausprobieren. Okay, du hast jetzt ein Tablet in der Hand.
Genau, ich habe jetzt ein Tablet. Das ist ein ganz normales Android-Tablet. Und das verbindet sich jetzt mit dem Rover.
Also wir sehen hier auf dem Boden eine Fläche, die ist eine Abbildung des Mondes, also eine hochauflösende Fotografie des Mondes, ein Teil davon zumindest. Ist vielleicht, weiß ich nicht, 3 Meter mal 3 Meter.
Wir haben hier eine Plane, da sind sehr hoch aufgelöste Bilddaten von der Mondoberfläche. Also das ist wirklich exakt der Mond. Und da finden sich so Punkte drauf. Und normalerweise würden die leuchten. Und wenn man dann darüber fährt, dann bekommt man zu sehen, was an der Stelle auf dem Mond ist. Das bekommt man dann hier links angezeigt mit einem Text. Da müsste Apollo 17 sein.
Die Landestelle? Dann, oder?
Nee, warte mal, ich bin nicht verdreht. Ich glaube, die ist da oben. Wenn das funktionieren würde, dann würde ich einfach mal rüberfahren und mal schauen. Sagen wir mal einfach, da oben ist Apollo 17, voller Selbstbewusstsein. Das ist auch die Landestelle, wo wir landen wollen übrigens.
Ich habe jetzt das Tablet in der Hand und auf der rechten Hälfte des Displays ist jetzt so eine Art Steuerungsmöglichkeit mit Pfeilen, die nach rechts, nach links, nach oben bzw. nach vorwärts, rückwärts zeigen. Und dann kann ich auch die Räder drehen. Das ist ja super. Okay, jetzt versuche ich mal diesen einen Punkt da anzufahren, der zumindest von hier aus so ein bisschen rötlich aussieht. Eine Zeitverzögerung ist jetzt.
Ja, die habe ich auch noch nicht eingeschaltet. So, jetzt kommt der Reporter-Schocker-Modus. Ja, das ist die 3 Sekunden Signallaufzeit. Und jetzt kannst du ja nochmal versuchen, da hinten den Punkt anzufahren, den da.
Oh, das war. Da muss ich ja jetzt die Geschwindigkeit mit einem rechnen. Und wenn ich jetzt loslasse, dann fährt er ja noch 3 Sekunden.
Richtig.
Hui. Okay, das ist nicht so einfach. Jetzt muss ich mal gucken, wie drehe ich mich jetzt links rum hier.
Genau. Das ist jetzt übrigens der geschummelte Fahrmodus. Wenn wir oben auf dem Mond sind, man sieht ja, wir haben ein Solarpanel auf dem Rover und das ist halt immer optimal zur Sonne geneigt. Und wenn wir jetzt dann durch die Gegend fahren wollen, dann müssen wir seitwärts fahren, sodass das Solarpanel immer optimal auf die Sonne ausgerichtet ist.
Aber wie viele Dinge man da denken muss. Das ist schon auf der Erde schwer genug, irgendwie vernünftig einzuparken.
Also mit dem Einpacken ist zum Beispiel trivial. Also da kann man nie in die Lücke rein. Ja. Der kann prima auf der Stelle drehen und seitwärts fahren.
Aber auf der Erde muss ich nie darauf achten, wo gerade die Sonne steht, um überhaupt fahren zu können.
Man kann eigentlich alles haben. Vom Prinzip her ist das auch wirklich genau die Grundkonstruktion, wie auch unser großer Rover aussieht. Der große Rover hat dann natürlich noch eine richtige Kamera obendrauf. Genauer gesagt haben wir 3 Kameras obendrauf. Das heißt, wir haben 2 Weitwinkelobjektive, die Farbsensoren haben. Die sind primär zur Navigation und zur generellen Bildübertragung. Und dann haben wir eine wissenschaftliche Kamera. Das ist die mittlere, das ist eine Telelinse. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Sensor. Und vor diesem Schwarz-Weiß-Sensor ist ein Filterrad. Das heißt, wir können uns bis zu 9 verschiedene Wellenlängen anschauen, um dann damit irgendwelche Steine zum Beispiel zu analysieren, was für eine Zusammensetzung haben die und so. Was uns halt bei unserer Mission wirklich sehr wichtig ist, ist halt nicht nur einfach zu zeigen, okay, wir sind hier hochgeflogen und haben das Geld kassiert, sondern wir wollen dabei halt auch wissenschaftlich relevante Daten erheben. Und dafür haben wir auf dem 31C3 haben wir unsere sogenannten Drop-Container vorgestellt. Das sind so kleine dreieckige Strukturen, die an dem Rover sitzen und die dann auf der Mondfläche abgesetzt werden können. Und da drinnen befinden sich dann Experimente. Was wir zum Beispiel auch auf dem Mond ausprobieren wollen, ist ein 3D-Druck. Das heißt, wir wollen aus dem Mondstaub ein neues Bauteil fertigen. Und das würde dann zum Beispiel die Raumfahrt drastisch revolutionieren, wenn man die Dinge nicht immer mit dem Mond mitnehmen müsste, sondern sie einfach vor Ort fertigen könnte. So, und auf dem 31C3 haben wir vorgestellt, also haben wir die Hacker-Community eingeladen, sich solche Experimente auszudenken und dann mit uns auf den Mond zu fliegen. Unter der Bedingung, dass die halt offen sind, sprich, dass man die nachbauen kann und dass die Daten, die dabei generiert werden, auch offen sind. Das sind die beiden Voraussetzungen, die wir da gestellt haben.
Diese Hacker-Szene, beziehungsweise Menschen, die sich irgendwie mit dem Internet beschäftigen, Leute, die irgendwie Technologie bauen und entwickeln. Und die Weltraumforschung war ja auf einer, also zumindest wenn man sich das irgendwie historisch anguckt, ja schon immer sehr, sehr eng aneinander, weil die Leute, die irgendwie in den 60er Jahren zum Mond geflogen sind, waren ja total die Bastler. Dem musste ja sehr viel improvisiert werden in sehr kurzer Zeit. Deshalb kommt es mir schon so ein bisschen so vor, als wäre dieser Spirit bis heute noch da. Trotzdem ist es aber so, dass gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert ist und auch dieses Thema Weltall und auch die Verbindung mit Netztechnologien einen viel größeren Stellenwert bekommen hat. Wie erklärt ihr euch oder wie erklärst du dir diesen Boom, die diese Fusion oder dieses hybride Internet und Weltraumforschung, dass das gerade jetzt so zusammenkommt?
Naja, der Kernpunkt dabei ist, glaube ich, dass es jetzt überhaupt erst möglich wird. Also ich meine, früher musste man halt an die Universität gehen, man musste da studieren, man musste da in der Bibliothek gehen, musste irgendwelche Sachen nachlesen. Und heutzutage kann man auf die gesamten Daten, die von irgendwelchen NASA- und ESA-Missionen erzeugt werden, einfach zugreifen und kann darauf aufbauen. Man muss nicht von vorne beginnen. Zusätzlich kommt noch, dass halt durch die globale Vernetzung sich halt Leute mit speziellen Interessen besser zusammenfinden. Zum Beispiel hier auf dem Camp, ja, da gibt es dann halt irgendwelche Leute, die an irgendwelchen CubeSat-Geschichten dran arbeiten. Das ist so ein 10x10x10 Zentimeter Kasten. Und den kann man für relativ schlankes Geld in die Erdumlaufbahn schicken und kann damit schon sehr spannende Sachen machen. Es gibt einige, die sind froh, wenn er da oben einfach nur fliegt und mal Hallo sagt. Also es gibt aber auch deutlich ambitioniertere Leute. Also einer aus unserem Team zum Beispiel, der arbeitet an einem Ionenantrieb, den er gerne damit testen möchte. Ja, den hat er bei sich im Keller gebaut. Das ist halt so ein typischer Amerikaner halt. Also das Schöne an dem Camp ist ja, dass man hier sehr hochqualifizierte Leute findet, zu denen man einfach hingehen kann und einfach mal irgendwelche Fragen stellen kann. Also haben zum Beispiel auch mit den Software-Defined Radio-Leuten zu tun. Also ich habe gerade auch meine Radio abgeholt und damit wollen wir dann auch gleich noch ein bisschen rumspielen, um dann einfach mal verschiedene Modulationsmethoden zu probieren, wie man die Daten vom Mond geschickt runterbekommt. Vor kurzem habe ich jetzt gerade mit Harald Welte darüber diskutiert, wie ob man LTE auf dem Mond irgendwie mal benutzen könnte. Er meinte, ja, könnte man machen, muss man aber nicht.
Carsten Becker war das gerade von den Part-Time-Scientists hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur und, wie wir gerade gehört haben, Nanosatelliten mit Ionenantrieb, Internet zwischen Mond und Erde hier auf dem Chaos Communication Camp scheint nichts wirklich unmöglich und man hat sogar vielleicht gerade im Hintergrund gehört, hier fährt eine ziemlich seltsame Eisenbahn rum, das ist auch sehr utopisch.
Es gab eine von diesen Eisenbahnen, die wurde aus einer Palette gebaut und fuhr mit Elektroantrieb gerade an uns vorbei. Also wie gesagt, hier feiert sich die ganze Nerdkultur, einfach alles mal ausprobieren. Die feiert sich total selbst und sie hat auch ein paar Helden, die aber auch nicht unbedingt immer hier sind. Es gibt auch ein paar verfolgte, verurteilte, inhaftierte Helden. Mit der Aktion Wish You Were Here, das ist eine Aktion hier auch auf dem Camp, die schickt Postkarten an Blogger, Hacker und Whistleblower, die weltweit irgendwo in Gefängnissen sitzen.
Genau, und im Text ist zu lesen, tell them we miss them and show your support. Also sag ihnen, dass wir sie vermissen und unterstütze sie. Das steht auf der Webseite zur Aktion. Und insgesamt sollen da 2500 Postkarten verschickt werden. Und die gehen dann unter anderem an die Whistleblowerin Chelsea Manning.
Chelsea Manning, die hat ja gearbeitet bei der US-Armee als IT-Spezialistin und wurde im Mai 2010 verhaftet, weil sie Videos und Dokumente der Whistleblower-Plattform WikiLeaks zugespielt haben soll. Seit Juli 2013 ist sie in Haft und das Strafmaß beträgt ganze 35 Jahre Freiheitsstrafe. Da kann man schon mal eine Postkarte kriegen zwischendrin.
Ja, und genau diesen Menschen soll halt mit der Aktion zumindest ein bisschen geholfen werden. Eine kleine, aber ich finde auf jeden Fall eine unterstützenswerte Aktion und finde ich auch doch durchaus eine große Geste hier auf dem Chaos Communication Camp.
Freiheitsstrafe, die gibt es in Deutschland tatsächlich auch für Landesverräter und beinahe Landesverräter. Die sind hier auch auf dem Chaos Communication Camp. Die Journalisten Markus Beckedahl und André Meister, die beiden machen das Netzpolitik, Weblog und gegen sie wurde zumindest ermittelt, wegen des schweren Vorwurfs des Landesverrats. Die ganzen Vorwürfe sind wieder fallen gelassen worden und hier werden sie gefeiert wie Helden und sind bekannter denn je auch in der restlichen Medienwelt in ganz Deutschland. Ich habe Markus Beckedahl getroffen, einen der beiden, und habe ihn gefragt, wie es ihm eigentlich so ganz persönlich geht nach dieser großen Landesverräter-Affäre. Der Chaos Communication Camp beginnt mit dem besten Wetter, praller Sonnenschein am Mittwochnachmittag und ich bin jetzt bei einem, der wahrscheinlich von den meisten mit Hey Landesverräter begrüßt wird, stimmt das?
Ja, so halb, also meistens sprechen das ein bisschen freundlicher aus.
Die Leute freuen sich eher, dich hier auch zu sehen. Das ist Markus Beckedahl, Netzaktivist und einer der beiden Journalisten vom Blog netzpolitik.org, die gerade in dieser großen Staatsaffäre um die Prüfung eines Sachverhaltes des Landesverrates geprüft worden. Ganz kurz nochmal, was ist da passiert?
Wir haben im Frühjahr diesen Jahres aufgedeckt, dass der Verfassungsschutz massiv seine Internetüberwachungskompetenzen ausbaut durch mehr Geld und Ressourcen und Personal. Dazu hatten wir auch zur Dokumentation Ausschnitte der Haushaltspläne vom Verfassungsschutz mit online gestellt zu unseren Bewertungen und Einordnungen. Und ein paar Monate später bekam eine förmliche Zustellung des Generalbundesanwalts, dass deswegen wegen Verrats von Staatsgeheimnissen, wegen Landesverrats gegen uns ermittelt wird.
Wir haben in Breitband natürlich ausführlich darüber berichtet. Komm, lass uns mal hier ein bisschen entlanglaufen und gucken, ob dich jemand mit Hey Landesverräter begrüßt. Bist jetzt ja so ein bisschen bekannt wie ein bunter Hund. Was hat sich denn durch diese Vorwürfe, die sich jetzt am Ende entkräftigt haben, aber es gab natürlich trotzdem im Sommerloch richtig groß Trubel, auch in der Politik. Was hat das für euch sonst für Folgen gehabt? Die Spenden sind wahrscheinlich gewachsen und du kriegst überall Drinks serviert hier auf dem Camp.
Ja, also wir haben in den 10 Tagen der medialen Auseinandersetzung eigentlich fast so viel Geld eingenommen wie im kompletten letzten Jahr an Spenden. Dazu muss man sagen, netzpolitik.org ist fast komplett spendenfinanziert. Ansonsten könnten wir unsere Arbeit nicht machen. Das verschafft uns Unabhängigkeit und jetzt stehen wir, sagen wir mal, ein bisschen vor der Herausforderung, dass wir noch neue Menschen einstellen können, die unsere Redaktion verstärken und zusätzlich auch Anwälte bezahlen können, auf allen Ebenen unsere Rechte durchzuklagen. Weil wir wissen immer noch nicht, ob wir überwacht worden sind. Wir wissen immer noch nicht, wo, in welchen Datenbanken jetzt wir als ehemalige potenzielle Landesverräter gleich neben Terroristen irgendwie einsortiert sind. Und das wollen wir alles rausfinden.
Das berührt einen wahrscheinlich auch persönlich. Trägst du deshalb jetzt gerade eine Sonnenbrille, um vielleicht auch nicht von allen Leuten die ganze Zeit erkannt zu werden oder angesprochen zu werden?
Also die Sonnenbrille trage ich vor allen Dingen, weil es hier gerade 35 Grad in der Sonne sind. Ich glaube, auch vorher haben uns schon sehr viele hier auf dem CCC-Camp gekannt. Sehr viele unserer Leserinnen und Leser sind hier vor Ort. Das ist halt unsere Community. Insofern ist es nichts Negatives, hier erkannt zu werden, aber wir mussten schon feststellen, André Meister, mein Redakteur und ich, dass wir auf der Straße erkannt werden von älteren Menschen, die uns im Fernsehen gesehen haben. Zuletzt, also vor einer Woche, hat ein Eisverkäufer mir ein Eis geschenkt, weil er auch irgendwie mein Gesicht kannte und die Geschichte gut fand. Also das hat positive und negative Auswirkungen.
Wir laufen jetzt gerade auf dem Festivalgelände, auf dem Campgelände vorbei an einem der beiden großen Vortragszelte. Im noch größeren haltet ihr nachher einen Vortrag. Und es ist ja nicht so, dass das die einzige netzpolitische Angelegenheit ist, die die Hackerwelt und so weiter bewegt. Es gibt noch mindestens zwei andere Sachen, die gerade auch aktuell sind, über die ihr wahrscheinlich auch bei Netzpolitik berichtet.
Ja, das eine, da gibt es später einen Vortrag von Konstanze Kurz, auch eine unserer Redakteurinnen, über die Anhörung vom Bundesverfassungsgericht zum BKA-Gesetz. Da ging es um Online-Durchsuchungen und dergleichen. Und Konstanze Kurz war dort als Sachverständige, genauso wie Ulf Burmeier, ein anderes Mitglied unserer Redaktion. Und das hat auch so eine gewisse Merkwürdigkeit, wenn wir wissen oder erfahren haben, seit 3 Monaten hat das Bundeskriminalamt gegen uns ermittelt, wobei wir immer noch nicht wissen, wie genau sahen die Ermittlungen aus. Aber genau in dem Zeitraum waren 2 unserer Redakteure als Sachverständige vor dem Bundesverfassungsgericht, um gegen das BKA-Gesetz auszusagen und ihre Expertise einzubringen. Also das hat doch eventuell so ein gewisses Geschmäckle, wenn rauskommt, dass wir in dem Zeitraum als Redaktion überwacht worden sind.
Fühlst du dich jetzt auch überwacht? Hast du das Gefühl, hier sind auch Schlapphüte auf dem Camp unterwegs, die sich einschleichen und gucken, was die Leute so machen, wer mit wem spricht?
Also man kann davon ausgehen, dass hier sicherlich Schlapphüte sind, wobei die Leute, die Schlapphüte tragen, sind es garantiert nicht.
Das sind eher die Künstler, die sich Aluhüte basteln.
Ja, ansonsten kann man schon vorstellen, dass halt auch möglicherweise hier die Telekommunikationsinfrastruktur mit überwacht wird oder mal, ja.
Kann schon alles sein. Wir werden gerade hier fotografiert. Wer ist das hier? Mit wem rede ich gerade hier?
Du bist mit Markus Beckedahl, dem Held.
Dem Held. So wird Markus Beckedahl hier gesehen auf dem Chaos Communication Camp. Hier ist so entspannte Stimmung, da vorne der Badesee. Geht das zusammen, dieses große politische Gefühl und dann diese Leichtigkeit des Sommers?
Ja, also das ist hier der ideale Ort, um bei diesem Wetter abzuhängen. Man kann hier schwimmen gehen, man kann hier in einem der vielen Zelte sich mit Gleichgesinnten irgendwie vernetzen, austauschen. Man hat hier jede mögliche Form der Nerdkultur vertreten. Und eigentlich ist ja alles total entspannt und ja, der Höhepunkt des Jahres.
Spazieren gehen mit Markus Beckedahl über den Chaos Communication Camp. Hier ist Breitband im Deutschlandradio Kultur. Heute mit einer Sondersendung von diesem Hacker-Zeltlager im Norden von Berlin. Mittlerweile sind wir in einer anderen Gegend angekommen, Christian.
Und zwar in der Food-Hacking-Base. Und man fragt sich ja, es gibt so viele Hacker. Wir haben uns jetzt schon ganz viel Technologie beschäftigt. Wir haben eine Tesla-Spule besichtigt und angehört. Wir haben schon einen Mondrover gefahren. Und jetzt werden wir uns mit Food-Hacking beschäftigen. Und ich bin gespannt, was ist das eigentlich?
Wir sind hier in einer Gegend, wo ein Zelt aufgebaut ist. Und hier wird gegessen, gekocht. Es sind hier so Stehtische ziemlich viele. Es gibt hier Workshops. Komm, wir laufen mal da ein bisschen rein in dieses Zelt.
Und das ist auch ein bisschen schattiger, das ist angenehm.
Genau, es stehen hier Eimer rum, auf denen steht, warte, ich lese mal vor, 24 Stunden Cider, der wurde gestern angesetzt und um 2.18 Uhr. Das heißt, der musste noch 24 Stunden sehen. Die machen also anscheinend Cidre. Dann stehen hier auch ganz viele verschiedene Getränkekisten rum mit Flaschen, mit unbekannter Konsistenz. Das ist hier, wie gesagt, die Food Hacking Base.
Also hier auf dem Tisch sind so Einweggläser mit Gemüse.
Ich glaube, das ist Kimchi. Das ist gar nicht so.
Okay, okay. Was richtig abgefahren klingt, ist, um 10 Uhr gab es hier einen Workshop quasi zum Frühstück. Und zwar extrahieren von DNA einer Kiwi.
Aber am krassesten ist eigentlich How to Butcher Small Animals. Also das wurde heute anscheinend schon geschlachtet ja, hier bei den Foodhackern.
Man sieht auf dem Boden auch noch so ein paar Federn und es wurde auch schon gesagt, das arme Huhn, das lebt jetzt nicht mehr.
Der Morgen war blutig. DIY Agar, also wahrscheinlich wird da irgendwie Agar-Agar gemacht. Es wird sich hier also viel mit Lebensmitteln beschäftigt und einer, der das Ganze organisiert, heißt Franciszek und kommt aus Tschechien. Und den suchen wir mal. Ich glaube, der wirbelt da hinten rum. Es gibt hier, wie gesagt, einige Workshops. Komm, wir laufen mal wieder weiter in seine Richtung.
Ja, er ist auf jeden Fall derjenige, der das hier alles organisiert und plant und macht und tut.
Komm, jetzt sag mal, wie
stark vernetzt
hier
ist.
Hier hört jemand gerade eine Tomatensauce. What are you doing? Was kochst du?
It's called shakshuka. It's an Israeli dish. It's basically a tomato sauce with eggs immersed in it.
Okay. So what's the hacking, man? Wo wird hier gehackt?
Well, I would say we're in the food hacking tent. Normally I'm more with the hardware hacking community, but you know, hackers gonna eat too.
Er ist ein israelisches Gericht, was da gemacht wird mit Eiern und Tomaten. Und er ist eigentlich eher ein Hardware-Hacker. Und das Food Hacking besteht jetzt in dem Sinne, dass Hacker ja auch irgendwas essen müssen. Sieht auf jeden Fall lecker aus und riecht gut. Komm, wir laufen mal weiter. Hier stehen Regale voller Zutaten.
Es zischt auch hier, das sind die Gasflammen.
Ja, genau. Das klingt auf jeden Fall hier wie in der Großkantine und so sieht es hier auch aus. Da hinten ist Franciszek.
Dann gehen wir mal hin. Jetzt wird hier Cidre verkostet.
Wird hier verkostet. So, what are you doing currently? Hi, Franciszek.
Hello, how are you?
Hi, we are fine. Du organisierst hier die Food Tracking Base ein bisschen. Was passiert hier gerade? Was hast du in dieser Schüssel?
What you see here, it's udon or oden, a Japanese Korean dish, which I like very much. It's based on a fish broth and we add different ingredients like Korean radish, you know, and you know, different sauces, etc.
Okay, also hier ist eine Schüssel mit einem japanischen Gericht drin. Also es sieht aus wie eine Nudelsuppe und da werden so verschiedene Zutaten zusammengemixt. Und das ist ja schon so ein bisschen Hacken, könnte man sagen. Jetzt würde ich gerne von ihm wissen, was denn eigentlich Food Hacking bedeutet. So what's Food Hacking actually? This looks rather ordinary.
I think that if you really want kind of something special about the food hacking, you will be talking more about really experimental cuisine, which is, you know, connected with the new advances in technology. But it's also approach, you know, to how you kind of, you know, see the things, the cooking and the brewing, how you share the knowledge, you know. So it's kind of interlinked because we are using lots of infrastructure, what the hackers do, so wikis, kind of IRC channels, you know, different types of, you know, kind of communication.
Also Franciszek sagt, dass Food Hacking natürlich vor allem so moderne Technologien beinhaltet, also zum Beispiel Low Temperature Cooking, also wenn man mit niedriger Temperatur macht oder Kochroboter oder wenn alles sehr, sehr genau, die Temperaturverlaufskurven sehr genau kontrolliert werden, auch Fermentation, aber auch natürlich nutzen die Food Hacker die Möglichkeiten, die Hacker auch sonst haben, also Techniken, aber auch sowas wie Wikis und Informationsaustausch und diese sehr, sehr nerdige Herangehensweise.
Und eine nerdige Herangehensweise ist ja auch, dass man gerne wissen möchte, was in so Lebensmitteln drinsteckt. Und einen Workshop hatten wir schon angesprochen, die Extraktion oder das Herausziehen von DNA einer Kiwi. Das war heute ein Workshop. So one workshop you did is like extracting DNA from a kiwi fruit. What's behind that?
Yeah, the kiwi, I know that at the end they have basically ended with the sample of the DNA, which they housed by, in a way, kind of primitive techniques, so you can do it at home. This is a big part that you don't need expensive laboratory equipment, blah, blah, blah. You can do many of the things actually, you know, kind of on your knee at home, and it's done and it actually works.
Also Franciszek sagt, dass diese Kiwi-DNA-Angelegenheit beim Bio-Hacking-Lab passiert. Das ist hier nebenan, das sind die Nachbarn, die machen aber ansonsten auch noch ziemlich viele verrückte Sachen. Ich habe auch noch eine Frage. Was kommt für dich dann, wenn hier so viele auf so einem Camp, so internationale Leute zusammenkommen, was kommt für dich an neuen Geschmäckern noch dazu? So, is there anything that you learn new and taste new when there's so many international people coming here?
Every hour, kind of, you know. It's always somebody kind of pops in, you know, and bringing stuff, you know, from whatever kind of, you know, places. Like last year somebody came brought a homemade mustard, so whole selection of, with dates, you know, kind of, you know, and different kind of, you know, condiments, you know, misos, you know. You can see just, you know, hour ago a guy pop in and brought the ham kind of, you know, with some family around, kind of, you know, ham making family in Spain, you know. People now, for example, now the Ziedenstrasse, I think, the project. Ziedenstrasse. So now we are just learning how to send the packages out, you know. Yeah, it's this is what is it really about, like, from my point of view, that kind of sharing the knowledge, you know, having not only the kind of talking, etc., but having also a place where you can do it. And this is what was missing, I think, on most of the events. So we wanted to build something where you can come, you can taste, you can do, you can teach, you know. And that's what this is supposed to, supported by community, both the Food Game Base and the wider. That's what it's about.
Vielen Dank, Franciszek. Er lernt hier ungefähr jede Minute was Neues dazu, weil so viele Leute kommen und immer wieder was Neues mitbringen. Es gibt hier auch einen spanischen Schinken, so ein Bein, was hier hängt, was irgendeine Familie gemacht hat und ganz viele verschiedene Beispiele. Es gibt hier jetzt auch ein Rohrpostsystem, was hier angeschlossen wurde. Das heißt, sie können kleine Snacks an andere Leute schicken und das ist das, worum es ihm hier geht, dass die Leute sich gegenseitig Sachen beibringen, das Wissen teilen und ausprobieren.
Ich glaube, das kennt man ja auch so ein bisschen aus der WG-Zeit. In der Küche kommt man immer zusammen und redet. Das Kochen verbindet, das Essen verbindet und so ist es hier genauso. Wir haben gerade schon gehört, da ist jemand, der ist eigentlich Hardware-Hacker, kommt aus der klassischen Hacking-Community und jetzt fängt er hier an zu kochen und man teilt einfach seine Eindrücke und sein Wissen und es ist wirklich toll.
Is there anything we can try?
Today?
We can taste, yeah.
Oh yes, you definitely can, but we'll have to go for the storage. I have some drink for you.
Franciszek hat jetzt noch ein Getränk für uns.
Was ist, what is it?
This is a water kefir based drink, so probiotic drink with bacteria and yeast. Added some sugar, bit of mate, roasted mate, and you get the result.
Genau, also wir trinken jetzt hier noch ein bisschen Mate, Kefir.
Säuerlich schmeckt der.
Ja, also ich finde den, ich find's sehr lecker.
Sehr und vor allen Dingen, bei diesen Temperaturen.
Ja, und auch ein bisschen Mate, das ist ganz gut. Da wären wir wieder ein bisschen frischer und ein bisschen lebendiger.
Also diese Kefir-Mate ist wirklich ziemlich lecker, erfrischt und ist auch ein bisschen kühl. Die Foodhacking Base, also auch wieder ein so ein Universum. Ich finde das hier so faszinierend. Man läuft hier so rum und es gibt wahnsinnig viele Universen von Leuten, die total sich wahnsinnig tief in eine Sache einarbeiten und gerne darüber erzählen. Ich finde, das ist das Besondere hier an diesem Camp. Wo geht's als nächstes hin?
Als nächstes werden wir Max und Karin treffen, also beziehungsweise ich habe die schon getroffen. Das ging nicht anders, wir mussten das vorher aufzeichnen. Die beiden haben Gedichte generiert beziehungsweise generieren lassen von einem Computerprogramm. Die beiden sind eigentlich Physiker, so Mitte 20, und haben ein Skript gehackt, was auf Machine Learning basiert. Also die haben
künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz könnte man sagen. Also als Basis dienten Texte von Goethe und Schiller und auch Songtexte von Deutschrappern. Das wird auch alles nochmal erklärt. Es geht darum, dass eben die Texte als Basis dienen und ein Algorithmus mehr oder weniger selbstständig aus diesen Wortfetzen, aus dem Grundbaustein dieser Texte, Gedichte ja, generiert. Und wie das funktioniert und vor allen Dingen, wie sich das anhört, das haben mir die beiden erklärt.
Hierbei handelt es sich jetzt um ein Gedicht, was nur anhand von Schiller und Goethe kreiert wurde.
Wir haben es initialisiert mit Liebe ist.
Und dann kann der Algorithmus eben dieses Gedicht anhand von Wahrscheinlichkeiten fortsetzen. Liebe ist ein Schwert, sie herauf. Sie schickt, er sie nicht, ein Lärm in Flammen. Und sie herrlich ist der Mutter das Kreuz in der Glück. Weil ein hattes Knabe der Flut der Winde fliehen, als auch der Gemäche der Liebe stillen flehen. Erschützen der Weste sie in dem sterbenden Lohn aus.
Was sind das für Gedichte, die ihr da generiert?
Also was wir gemacht haben, sind viele Gedichte aus dem Internet zu laden und dann quasi eine Datenbank erstmal zu erschaffen von Gedichten, die es schon gibt. Und vorzugsweise auch von Gedichten, die wir gut finden, oder sagen wir von Interpreten, die wir gut finden. Und dann werden wir diese Gedichte werden wir quasi unserem Algorithmus zeigen und der wird daraus quasi lernen. Also durch die Erfahrung an den alten Gedichten lernt der Algorithmus selbst kreativ Gedichte zu erschaffen.
Das Interessante ist ja auch, das habe ich auch schon auf der Seite gelesen zu eurem Talk, ist ja, ihr wollt ganz explizit darauf verzichten, dass jetzt ein Sprachsyntheseprogramm das Generierte ausgibt, sondern ihr wollt, dass das auch Menschen vortragen und dass es auch von Menschen performt wird. Warum diese Entscheidung?
Eben genau im Gegensatz zu dieser, was du gerade schon genannt hast, diesem Trend, dass man immer mehr dem Computer Sachen vorlesen lässt und dass man quasi die Rollen vertauscht. Quasi wer ist der Kreative und wer führt aus? Und in dem Fall ist dann eben der Algorithmus der dieses Gedicht kreiert und der Mensch nur noch quasi der Kanal, den
durch den das Gedicht wiedergegeben wird.
Seht ihr darin, oder ist das auch eine Wertung oder eine Warnung, die da mitschwingt?
Man könnte vielleicht sagen, dass es eine Kritik an den Sachen ist, die zurzeit teilweise an Texten in den Charts gesungen werden. Daher kam auch so ein bisschen die Idee, dass man gesagt hat, hey, die Diversität in diesen Texten ist nicht besonders groß, brauche ich mich wirklich hinsetzen und das selbst schreiben oder können wir schon mit Techniken vielleicht das imitieren, weil eben das Vokabular da nicht so besonders groß ist.
Wollen wir noch eins?
Ja, wir haben noch eins mit...
Noch ein bisschen absurder finde. Also das oben Gedicht, war sogar noch in Ordnung.
Dieses Gedicht ist entstanden auch mit Goethe und Schiller. Und hier habe ich aber noch dazu genommen das gesamte Werk von KIZ und Kollega.
Ich glaube, für die Deutschlandradio Kulturhörer muss man sagen, wer ist KIZ und Kollega?
KIZ ist eine Rapgruppe aus Berlin. Und Kollega ist ein einzelner Rapper.
Die politisch sehr unkorrekte Texte machen.
Ja, bei KIZ würde man.
Ja, bei KIZ weiß man nicht, ob die das ernst meinen.
Du hast keine Chance. Kann ich das so vorlesen?
Ja, klar. Also mach.
Ich überlege, warte. Wir haben
also nochmal, das ist eine Mischung aus Kollega, KIZ,
Goethe
und Schiller.
Goethe und Schiller.
Du hast keine Chance. Den der Grenze der Schlampe schlagen der Straße gehen und den Bett und ein Geschlieben zu neuen Schwere der Sterne. Freundlich schlecht sie nun der Flange seine Hunde, den der warten Kopf der Himmel der Leben sich der Geschlecht. Wohl der Mann, der sich geschwinde deinen Trauen, den Siege, den Hause schweigend schlechten seine Tage. Das Treue der Schuld der schönen Geschleit, der Sternen, den Streite der Wald nicht geschreiten, du, der in den ein Beiden und den Höhlen Freund der Welt. Aber hier sieht man dann eben, dass durch eben Kollega und KIZ der Algorithmus eben auch Worte lernt wie Schlagen, Straße, Hunde.
Schlampe.
Ja.
Genau, und Geschlecht.
Hat euch das eigentlich überrascht? Also ich meine, ihr beschäftigt euch mit diesem Thema ja auch, habt es studiert, beschäftigt euch damit auch auf einer wissenschaftlichen Ebene. Jetzt habt ihr diesen Algorithmus gefüttert. Technisch wusstet ihr wahrscheinlich schon vorher, wie das funktioniert. Jetzt habt ihr diese Ergebnisse da. Hat euch das auf irgendeine Art und Weise überrascht, erstaunt vielleicht?
Ich bin vor allem sehr beeindruckt, dass man teilweise einen Sprachrhythmus erkennt. Dass wenn man das liest, dass man das Gefühl hat, da gibt es ein Zeilenende. Und Reime sind leider noch nicht erkennbar, aber eben so feste Strukturen, die in einem Gedicht vorhanden sind.
Ja, was heißt leider? Also die Goethe und Schiller reimen auch nicht so viel.
Stimmt,
das ist nicht. Also der macht ja nur, was er gefüttert bekommt. Und das ist schon mal beeindruckend. Der hat vorher keine Kenntnisse von Deutsch gehabt und alle Wörter, die er hier samplet, sind, würde ich sagen, soweit erstmal Deutsch. Und das ist schon mal erstmal richtig klasse. Und er macht auch in guten Abständen Absätze, sodass man sagen könnte, das Gedicht hat schon so fast was wie ein Versmaß. Ne? Natürlich ist das jetzt nicht perfekt und das wird es nie werden, weil das Modell ist einfach sehr, sehr klein natürlich. Also wir haben, selbst Goethe hat in seinem Leben nicht genug geschrieben, um so einen Algorithmus momentan so zu perfektionieren, dass man das verwechseln könnte mit Goethe. Das war auch gar nicht so sehr das Ziel.
Was glaubt ihr, wo sich das hin entwickeln könnte? So ganz grundsätzlich Kreativität, das ist ja auch eigentlich was man sehr schwer definieren kann. Also es gibt ja nicht eine wirkliche Definition für Kreativität. Das würde wahrscheinlich jeder anders bewerten. Also glaubt ihr, ist das schon eine Form von Kreativität?
Oh, das ist schwer zu sagen, weil ich selbst nicht sagen kann, was Kreativität ist. Was das Ding macht, ist ein Wahrscheinlichkeitsmodell aufbauen und dann quasi würfeln. Und sagen, dass jetzt wahrscheinlich, dass es als nächstes kommt. Ich glaube aber nicht, dass zumindest dieser Form und diese Art von Algorithmen, können die zumindest jetzt noch nicht, Themen weiterentwickeln können. Also auf eine neue Kunst hinarbeiten. Man würde dann immer in derselben Art von Kreativität stecken bleiben. Das andere finde ich ein bisschen utopisch.
Was man vielleicht noch sagen könnte an dem Stand, wie jetzt dieser Algorithmus funktioniert, was er vielleicht gut sein könnte, wäre eine Vorlage. Dass man eben einzelne Wörter und einzelne Phrasen aufgreift, die der Algorithmus ausspuckt und dann einen neuen Text generiert. so quasi als Inspirationsquelle.
Also wirklich kreativ und künstlerisch wertvoll sind diese computergenerierten Gedichte noch nicht, zumindest, ja, vielleicht bald irgendwann. Aber wie Max auch schon am Ende sagte, die könnten vielleicht Anstöße liefern für menschliche Kreativität. Und ich finde, es ist ein wirklich interessanter Gedanke, Mensch-Maschine-Kooperation. Und das passt wiederum, finde ich zumindest, super zu dem Gefährt, was wir jetzt gleich antreffen.
Jedenfalls rollt hier gerade in der Abendsonne ganz langsam eine kleine Eisenbahn an einen Zug.
Genau, und die funktioniert gar nicht alleine. Die braucht einen Menschen, die braucht jemanden, der die bedient, der sie fährt. Und das meine ich mit Mensch-Maschine-Kooperation.
Und die braucht natürlich auch jemanden, der mitfährt. Und diese Eisenbahn hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waggons lang. Das ist wie so ein Bummelzug, der so durch Rentnerdörfer fährt vielleicht. Und auf dem sitzen aber lauter Hacker, hängen da dran. Und diese Eisenbahn, die war früher hier wahrscheinlich auf der alten Ziegelei in Betrieb. Und jetzt ist sie aber ein Rundfahrzug. Und vielleicht springen wir mal auf, Christian. Darf man das?
Ja, müssen wir. Ich habe meinen Schuh verloren.
Vielleicht, ich renne nochmal zurück.
Nein, der hängt noch so an einem Zeh.
Hier gibt es nicht nur diese normalen Sitzwaggons, auf denen wir uns befinden und hier übers Gelände rattern, in Schrittgeschwindigkeit ungefähr, sondern es gibt auch da vorne im Waggon vor uns ein Bällebad in einem Waggon. Bällebad, so wie im großen Möbelhaus, wo die Kinder immer abgestellt werden. Ich finde, das kann man damit vergleichen, dass hier auf dem Chaos Communication Camp alle Erwachsenen werden wieder ein bisschen wie Kinder. Die können hier spielen und verschiedene Sachen ausprobieren, trotzdem auch ernsthaft sein mit Politik, aber es ist auf jeden Fall ein großer Abenteuerspielplatz für junge und für alte Leute. Und also, wir haben ja beide auch vor 4 Jahren vom Chaos Communication Camp berichtet, der damals noch ein bisschen kleiner war. Ich glaube, 3.500 statt hier 4.500 bis sogar 5.000 Menschen, die hier angeblich sind. Und ich glaube sofort, wenn man hier rumfährt, ich finde, die Vielfalt ist auf jeden Fall gewachsen. Also man merkt, dass Hacken und diese ganze Lebenseinstellung nicht mehr nur unbedingt bedeutet, dass man Computer-Nerd ist. Es gibt ja auch viele Familien, es gibt hier viele Leute aus anderen Ländern und auch der Frauenanteil, die Frauenquote ist deutlich gestiegen. Dieses Ding, dass auf solchen Konferenzen immer nur Männer abhängen.
Ja, das ist halt auch weniger Konferenz, als dass es eher ein Erlebnis ist. Also und nicht nur für Hacker und für so absolute Technikbegeisterte, sondern halt auch für Familien oder generell für Menschen, die einfach nur neugierig sind und die Spaß daran haben, Neues zu entdecken und Kreativität irgendwie finden wollen. Und ich glaube, davon gibt es hier unglaublich viel. Also das hat man, glaube ich, auch ein bisschen an der Sendung gemerkt. Es ist unmöglich, alles abzubilden, weil es eigentlich zu viel gibt. Aber gleichzeitig kriegt man irgendwie schon sehr schnell ein Gefühl dafür, wie hier so dieser, ja, was so der Herzschlag dieser ganzen Szene, kann man eigentlich auch nicht sagen, weil sie zu divers ist, als dass man es als eine Szene beschreiben könnte. Aber diese Lebendigkeit und diese Neugier und dieser Spaß daran, Kreativität zu erleben und diese Offenheit, die ist unglaublich begeisternd und die ist auch interessenübergreifend.
Jetzt rollen wir gerade durch Gegenden dieses Geländes, auf dem wir noch gar nicht gewesen sind, aber auch hier lauter Menschen, die uns zuwinken und zulachen. Das war also Breitband am 15. August. Breitband gibt es wieder in einer Woche. Wir sind Christian Grasse und Moritz Metz und wir bedanken uns, dass Sie zugehört haben. Die Sendung gibt es nochmal zum Nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Viele Grüße aus Mildenberg.
Und wir fahren noch ein bisschen mit dem Zug weiter bis zur Endhaltestelle.
Und das Bällebad will ich auch noch ausprobieren.
Na, mal gucken, ob wir da durchpassen. Dann müssen wir die Kinder rausschmeißen. Ob wir das tun?
I'm not afraid to